Cannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Herzlich willkommen zum Pod Cannstatt, aka die Stunde mit den zwei Labersäcken, die die Mannschaft immer so schlecht reden. Philipp Meisel, ich grüße dich.
Die redaktionelle Selbsthilfegruppe Stuttgarter Zeitung, Stuttgarter Nachrichten, meinst du wohl. Christian, Grüße. Ja, Grüße auch an euch da draußen, wie üblich. Und dieses Mal wieder Grüße auch an die Mannschaft mit dem Brustring. Aber bevor wir einsteigen in unsere Themen, wir haben natürlich den Blick auf das Spiel gegen Leverkusen, auf das Anstehende in Mainz. Wir haben so ein bisschen die Lage der Liga, die wir natürlich besprechen müssen, und das NLZ. Lassen wir erstmal den Sebastian Hoeneß, den Trainer, zu Wort kommen und hören mal, was er so hinsichtlich Spielfilm und Spielfazit der Partie vom letzten Wochenende zu sagen hat.
Ich denke, dass wir nicht richtig gut reinkommen, haben ein, zwei Situationen zugelassen, aber dann, glaube ich, genau das Spiel gesehen, das wir uns vorher so ein bisschen ausgemalt hatten. Für uns ging es einfach darum, natürlich die Speedspieler von Leverkusen zu kontrollieren. Dafür musst du die Tiefe kontrollieren. Das war die Idee, um dann selber immer wieder auch über Konter, über ja, Standardsituationen auch selber gefährlich zu werden. Ich finde, dass wir auch dann mit Ball den Leverkusen dann den Zugriff verwehrt haben, dass wir sie bewegt haben und dann ja immer wieder dann auch die Tiefe attackiert haben. Die Leverkusener, seit Xabi auf jeden Fall da ist, verteidigen sehr diszipliniert, lassen wenig zu. Deswegen war es jetzt auch nicht die Erwartung, dass wir hier mit drei oder vier Großchancen rausgehen. Aber ich denke, dass wir schon nach der ersten Halbzeit ja ein faires Ergebnis gesehen haben. Vielleicht hätte es auch 1-1 stehen können. Stand 0-0 und dann ging es darum, für uns dort klar zu bleiben, den Kopf zu behalten. Das ist natürlich ein gefährliches Ergebnis, nicht den Impuls zu verspüren, zu früh zu öffnen. Weil was dann passiert, ich glaube, das haben wir in den letzten 10 Minuten gesehen, dass dann natürlich Räume aufgehen, die Leverkusener sehr gut bespielen können. Also wir waren weiterhin diszipliniert, haben es peu à peu so ein bisschen in die gegnerische Hälfte verlagert und machen dann für uns das wichtige 1-0. Und bis dahin, ja, kann ich einen Haken dran machen. Da ist alles aufgegangen, was wir uns vorgenommen haben. Und dann kriegen wir natürlich das 1-1 aus einer Situation, wo jetzt natürlich nicht zwingend ein Tor passieren muss. Das war dann die Situation, mit der wir umgehen mussten. Ich denke, dass wir dann nach einer kurzen Phase, wo wir uns natürlich schütteln mussten, wieder richtig gut präsentiert haben. Wir haben nochmal ja, zwei, drei richtig gute Situationen. Ein Querpass von Enzo, wo er nicht rankommt. Ich denke auch, klar, das Ding vom Joscha ist groß. Haben es dann aber ja leider nicht geschafft, das 2-1 zu machen. Und dann waren die Leverkusen natürlich auch weiterhin unheimlich gefährlich. Und Xabi hat es gesagt, das kann in beide Richtungen gehen. Am Ende ist es ein 1-1 geblieben. Ich denke, für beide Mannschaften nicht das gewünschte Ergebnis. Mit der Leistung und mit der Art und Weise, wie wir heute aufgetreten sind, bin ich zufrieden, mit dem Ergebnis natürlich nicht.
Mit dem Spiel und mit der Leistung zufrieden, mit dem Ergebnis nicht, das ist so das, was natürlich hängen bleibt aus diesem Einspieler. Christian, gehst du damit?
Ehrlich gesagt, wir haben jetzt Mittwoch und ich weiß es noch immer nicht so ganz. Also zur Leistung gehe ich auf jeden Fall mit. Ich finde, mal ganz unabhängig von der Tabellensituation und von allem anderen betrachtet, ist, glaube ich, wenn du in der Bundesliga 1-1 gegen Leverkusen spielst, ein gutes Ergebnis. So, das steht für mich. Also unabhängig von allem anderen würde ich sagen, 1-1, gutes Ergebnis. Die Leistung fand ich in sehr großen Teilen sehr konzentriert, sehr diszipliniert, auch, sage ich mal, bis auf Joscha Wagnermann effizient, weil viel mehr hatte der VfB eigentlich auch nicht an Torchancen. Aber was das natürlich wert ist, dieser Punkt rein mathematisch, das wissen wir halt noch nicht. Das weiß keiner, das wissen wir erst in spätestens 2 Wochen. Und was ich übrigens ganz interessant fand, Philipp, du bist ja auch im Stadion gewesen am Sonntag. Der Moment, als das Spiel abgepfiffen wurde, da war es kurzzeitig im Stadion mal 5 Sekunden komplett still. Als müssten alle mal kurz Luft holen, in sich gehen und überlegen, was machen wir jetzt eigentlich damit? 1-1 gegen Leverkusen, was machen wir jetzt damit? Und ich glaube, so geht's vielen. Mir geht's bis heute noch so. Je länger ich darüber nachdenke und je mehr ich auch weiterhin den Tabellenrechner malträtiere, desto mehr bin ich der Meinung, dass der Punkt am Ende noch wichtig sein kann. Weil klar ist sowieso, werden wir nachher bei der Lage der Liga noch sehen, aber klar ist ja sowieso, verlieren darfst du eh nicht mehr. Und wenn du nicht mehr verlieren solltest, dann kann am Ende dieser Punkt ähnlich viel wert sein wie das 1-1 gegen Wolfsburg am 32. Spieltag in der letzten Saison, als auch alle so nicht wussten, boah, nee, na, ist das nicht Fisch, nicht Fleisch und so. Am Ende war der Punkt trotzdem wichtig. Also tatsächlich bin ich zwiegespalten, gehe aber in großen Teilen mit, was Sebastian Hoeneß so gesagt hat. Und du?
Ich nicht. Ich bin mit Ergebnis und mit Leistung zufrieden. Ja, also ich finde ein 1-1 gegen Europapokal-Halbfinalisten, ja, in der Endphase einer Saison, das ist durchaus das, was der VfB sich zu erarbeiten imstande ist. Ja, ja. Und die Leistung hat mir sehr gefallen. Mir hat sehr gut gefallen, welche taktische Disziplin man an den Tag gelegt hat, welche Kniffe auch der Trainer angewandt hat, die dann funktioniert haben. Das war das dritte Spiel jetzt unter Hoeneß, wo ich einen ganz, ganz klaren Plan gesehen habe. Und zwar einen Plan, der den Gegner ausgecoacht hat.
Ja.
Ja. Das war gegen Dortmund so, das war gegen Frankfurt so, Stuttgart war sogar gegen Mönchengladbach so und jetzt wieder. Der Plan ging eben leider nicht auf, weil zwei spielentscheidende Szenen zu Ungunsten des VfB Stuttgart ausgingen. Ja. Zum einen die Elfmeterszene in Bredlow, wo der Sagadou eigentlich abräumt und der Spieler Bredlow, der quasi 90 Minuten lang auf der Linie klebt, immer Probleme hat mit dem Rauslaufen, mit der Strafraumbeherrschung, in der einzigen Szene rauskommt, wo er zwei Verteidiger vor sich hat. Ja, das ist halt dann auch dann irgendwo wieder Entscheidungsfindung. Ja, und das andere ist natürlich Joshua Wagnermann, der diese 1000-prozentige nicht macht. Aber
Philipp, ganz kurz an der Stelle, weil das ist auch was, wenn man sich zum Beispiel andere Spiele anschaut. Ich will jetzt nicht, wir hatten es gerade mit Europapokal-Halbfinalisten oder ich will jetzt natürlich auch den VfB nicht zwingend mit diesen Vereinen vergleichen, aber ich habe jetzt letzte Woche Roma-Leverkusen geschaut und ich habe beispielsweise am Dienstagabend Inter-Milan geschaut und finde es einfach faszinierend, wie solche Mannschaften Spiele 1-0 gewinnen können. Und das ist leider etwas, was dieser VfB nicht kann oder noch nicht kann. Du bist im Stadion, du hast eigentlich, sag ich mal, bis zur 55. Minute ein 0-0-Spiel. Dann kommt out of nowhere der Elfmeter für den VfB, du gehst in Führung und dann wäre es eigentlich die Sache, dieses Ding einfach mal 1-0 gewinnen. Du weißt aber irgendwie tief in dir drin und vielleicht auch die Spieler auf dem Platz, das wird nicht ganz so einfach, weil irgendwas immer ist. Ja, entweder mal irgendein individueller Fehler oder ein unglücklicher Elfmeter oder der Gegner schießt ein Welttor, ist auch schon passiert in dieser Saison. Und deswegen ist es halt einfach schwierig, dann bei 1-0, das hat auch Sebastian Hoeneß gesagt, dann einfach zu sagen, ja okay, das sieht jetzt gut aus, jetzt machen wir die Schotten dicht und gewinnen. Das kann halt der VfB noch nicht. Und deswegen hat es zum Sieg nicht gereicht, was aber für mich, und da möchte ich an der Stelle ausdrücklich sagen, trotzdem die Gesamtleistung überhaupt nicht schmälern sollte. Mit der bin ich weiterhin sehr zufrieden.
Ja, ich meine, es sind ja jetzt keine Probleme, die zum ersten Mal auftauchen. Ja, ich habe noch vor dem Spiel einen großen Artikel darüber geschrieben, mit, sage ich mal, den 5 Kernaspekten, die besser werden müssen beim VfB, die nicht mehr eintreten dürfen, wenn man diesem Saisonfinale jetzt bestehen will. Und da war eben einer davon, diese klassische Leistungskonstanz über 90 Minuten respektive oder / keine individuellen Patzer. Und wieder kam einer und wieder hat er dich halt alles gekostet. Dieser Matchplan, und der war super. Der ging 70 Minuten voll auf. Und er wird jetzt zerstört durch eine schlechte Entscheidungsfindung des Keepers. Der sehen muss, dass Sagadou da ist, dass noch ein zweiter Mann da ist, der da nicht rauskommen braucht, schon gar nicht mit einer Doppelfaust und das dann halt Elfmeter gibt. Er sogar noch in der richtigen Ecke ist. Ich glaube, da hätte nicht viel gefehlt. Dann hätte er sogar noch berührt und vielleicht sogar noch einen Pfosten ablenken können. Ja, das ist einfach bitter, aber es ist sinnbildlich oder das ist, ja, so ist halt der VfB Stuttgart in dieser Saison zigmal in Situationen gekommen, wo er sich selbst um seine Leistung bringt. Und so kannst du es nicht zu Ende spielen, ja, wenn du das immer drin hast. Und wieder landen wir, wenn man es weiter ausdiskutiert, beim Thema Qualität. Ist leider so.
Leider, leider. Aber trotzdem, und ich glaube, da gehen wir auf jeden Fall mit im Kern. Ich finde den Punkt von dir, den du sagst, den du anbringst, dass die Mannschaft sehr, sehr gut eingestellt, auch völlig richtig. Ich fand das Spiel auch, weißt du, Leverkusen ist so ein Gegner, den musst du ausschalten. Und das sieht dann auch nicht schön aus. Und dann gibt es halt auch mal ein paar Rückpässe. Ja. Das habe ich übrigens hin und wieder auch die Reaktion der Zuschauer im Stadion
verstanden. Das war tatsächlich grenzwertig. Das hat mich an Zeiten erinnert, wo wirklich bei jeder Zirkulation hintenrum oder die halt notwendig ist, um eine Seite zu verlagern, gemurrt und teilweise gepfiffen wird. Ja, solches, das lässt mich so sehr an der Fachkompetenz der Menschen zweifeln, die in diesem Stadion sind. Was denken die, wie Fußball funktioniert? Das gehört einfach dazu. Ja, also und wenn ich das, sag ich mal, nicht verstehe, dann muss ich es noch, ich muss es ja nicht mal gutieren. Ich muss es nur einfach unkommentiert lassen. Was bringt es denn, meinem Unmut Ausdruck zu machen, weil die Mannschaft, weil für die Mannschaft in dem Moment der Zweck die Mittel heiligt? Also ich verstehe es einfach nicht. Aber das ist ein Thema, das würde zu weit wegführen von dem, was wir eigentlich besprechen.
Nee, genau. Aber nochmal dann eben, um den Bogen zu spannen zum Leverkusen-Spiel. Es war halt einfach in dem Fall auch part of the game. Es hat zur taktischen Ausrichtung gehört und
vollkommen
nochmal
richtig.
Wenn wir uns dann beispielsweise, und noch da haben wir kurz Sebastian Hoeneß gehört, wenn du dann an die letzten 10 Minuten denkst, als es mal kurz wild wurde auf beiden Seiten, so jetzt stell dir vor, du hast so ein Spiel über 90 Minuten, genau das kannst du gegen Leverkusen nur verlieren.
Du wirst das Haus hoch verlieren. Und er hat genau das gemacht, was du machen musst gegen eine Mannschaft, die in einem Europapokal-Sandwich ist, die Kräfte sparen muss und die dir vom offensiven, spielerischen Potenzial her haushoch überlegen ist.
Ja.
Du machst hinten dicht gegen den Ball 5er Abwehrkette, davor 2 bis 3 Leute, du hattest 8 Mann teilweise, die einfach einen kompakten Riegel aufgebaut haben und nur auf Ballgewinne gingen. Ja? Nur auf Ballgewinn. Das war nur auf Umschaltmoment ausgerichtet. Deswegen auch der Kniff mit Silas und Tomas auf dem Platz. Dafür hat der Mio geopfert. Einen, der vielleicht nicht unbedingt extreme Speed und Tiefe mitbringt. Genau das hat er genommen. Er hat sich Spieler auf den Platz geholt, die genau das machen können. Ja, und das hat super funktioniert. So machst du Leverkusen das Leben sehr, sehr schwer. Und es wäre sicherlich aufgegangen ohne diesen kapitalen Patzer. Und selbst dann hätte eben der Wagnermann das Ganze noch killen können mit seiner Birne.
Wobei, Philipp, selbst da würde ich sogar einschränkend sagen, selbst wenn Wagnermann dann 2 Minuten nach dem Ausgleich das 2-1 schießt, hast du immer noch in den letzten 15 Minuten wieder ein ganz anderes Spiel. Weil dann führt der VfB 2-1, wird sich wahrscheinlich weiter zurückziehen, Leverkusen mit Druckmann. Also
dieses auch Wilde wäre so wahrscheinlich nicht
ja, so genau. Deswegen auch das ist hypothetisch. Und ob es dann zum 2-1 gereicht hätte, weiß auch wiederum keiner. Das ist alles, wie sagt man so schön, der Fußball findet nicht im Konjunktiv statt. Fest steht, der VfB hat diesen Punkt geholt. Der kann am Ende noch viel wert sein. Du bist übrigens voll im Plan, Philipp. Du hast letzte Woche gesagt, VfB holt noch 5 Punkte, davon kein Heimsieg. Das impliziert dann einen Auswärtssieg in Mainz. Aber ich sag mal so, wenn der VfB am Ende des Tages jetzt noch 4 Punkte holen sollte, dann sollte das schon zumindest für den 16. mal reichen.
Ja, ich finde, dafür hat er auch die notwendige Leistung angeboten.
Ja.
Ja. Und anders als in der Woche zuvor hat er das angeboten, was er bringen muss, um dieses Ziel zu erreichen. Insofern kannst du, finde ich, nicht aus diesem Spieltag rausgehen und da großartig hadern oder irgendwas in Frage stellen. Ja? Die Mannschaft hat genau das gemacht, was sie machen muss, um ihr Ziel zu erreichen. Und dafür wurde sie sehr gut eingestellt. Das kann man einfach auch mal so erwähnen und einfach mal so stehen lassen. Ja? Ich finde, die ganzen Leute, was haben denn die Leute gedacht, die jetzt die ganze Woche, oh Gott, wir steigen ab, um Himmels Willen, Bochum hat gewonnen. Ja, was hast denn du gedacht, dass das Bochum gar kein Fußballspiel mehr gewinnt oder eine andere Mannschaft im Keller?
Dass die Augsburg andere, mal den, die andere das Ergebnis doch, holen sollte,
die
was
andere
sie sollten.
Sicht ist doch, die andere Sicht ist doch viel, die ist doch viel eindrucksvoller. Was ist denn noch passiert in diesem Spieltag? Ja, Bochum hat ein Spiel gewonnen und ja, VfB hat nur 1-1 gespielt, aber Augsburg und Hoffenheim sind wieder bei der Musik. Das waren es vorher nicht. So, also ist es doch eher ein Vorteil, der durch diesen Spieltag für den VfB eingetreten ist. Und dann verstehe ich nicht diese Sichtweise, dieses fatalistische, um Himmels Willen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hey Leute, also mit Hosenscheiß-Attitüde hast du nie irgendwas geholt.
Ja? Das erklärt aber zumindest, sage ich mal, auch die Kommunikation beim VfB, also auch bei Fabian Wohlgemuth, bei Sebastian Hoeneß, dann nach dem Spiel eben zu sagen, mit der Leistung sind wir zufrieden, aber mit dem Ergebnis nicht, weil natürlich keiner die abnehmen könnte und nur darum geht's.
Ja,
aber du bist 17. Wie kannst du mit dem Ergebnis zufrieden
natürlich
sein?
Natürlich, doch aber, klar.
Ja. Genau, das ist nämlich der Punkt.
Was denkst du, wie das ausgefallen wäre, hätte Wagnermann das Ding reingenickt? Dann wäre, ja?
möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass es einfach faszinierend ist, wie diese Mannschaft uns auch jede Woche neue Rätsel aufgibt und ich glaube vielen Fans da draußen auch, so sehr wir wirklich diese Leistung in Berlin kritisieren mussten und ich stehe übrigens auch noch heute zu jeder Silbe, die ich zu diesem Hertha-Spiel gesagt habe, auch mit Blick darauf, was dann Köln gegen die Hertha gezeigt hat und mal kurz der ganzen Liga vorgeführt hat, wie es denn funktioniert gegen die Hertha, über 30 Torschüsse, Flanken,
Köln war nicht gut, muss man auch mal dazu sagen, also Köln hat kein gutes Fußballspiel gemacht, die sind halt nur auf die Hertha getroffen.
Schlecht. Und da bleibe ich dabei, so schlecht und unterirdisch dieses Ding in Berlin war, so lobenswert ist die Grundleistung, ist die Leistung über fast die gesamte Spielzeit gegen Leverkusen. Und weiter geht's. Weiter geht's, Philipp.
Weiter geht's und wir hören jetzt nochmal rein, was unser kleiner Zahlenfuchs zu der ganzen Chose zu sagen hat, nämlich Felix, der uns immer wieder mit einer Expertise rund um das Thema Daten, Zahlen, Fakten bereichert. Bitteschön.
Der VfB Stuttgart zog im Abstiegskampf am Sonntag nach. Ein 1:1 gegen Leverkusen, die am Donnerstag noch in Rom im Europa League Halbfinale im Einsatz waren. Damit bleibt die Statistik bestehen, dass der VfB seit 13 Jahren nicht gegen Leverkusen zu Hause gewonnen hat. Eine gerechte Punkteteilung mit 1,44:1,77 zu erwartenden Toren laut der Bundesliga. Der VfB Stuttgart hat in vielen Daten leicht die Nase vorne, Ballbesitz, Pässe und Laufdistanz zum Beispiel. In der Passquote, den Sprints und den Schüssen aufs Tor lag Leverkusen leicht vorne. Dass der VfB der Bayer-Elf das Leben durchaus schwer machte, zeigen auch die 14 Fouls von Bayer 04, doppelt so viele wie der VfB. Schauen wir mal auf die Daten im Spieltagsvergleich. Hier machen sich wohl die Reisestrapazen bei der Mannschaft von Xabi Alonso bemerkbar. Kein Team legte am 32. Spieltag weniger Laufdistanz hin. Aber der VfB schaffte es hier auch nur auf Platz 14. Auch passend zum über weite Strecken unspektakulären, wenn nicht sogar langweiligen Sonntagsnachmittagskick sind die Zweikämpfe. Mit 58 Unterschied belegt das Spiel den letzten Platz am vergangenen Spieltag. Die starken Leistungen von Ito und Zagadou in der VfB-Abwehr zeigen sich beispielhaft in der Passstatistik. Hier belegen die beiden Platz 5 und 6. Serhou Guirassy erzielte das 1:0 für die Schwaben, sein nun 10. Saisontreffer. Man kann sich nur ausmalen, wie es beim VfB laufen hätte können, wäre da nicht seine Adduktorenverletzung in der Amtszeit von Bruno Labbadia gewesen. 6 Spiele verpasste er dadurch und im Spiel vor und nach der Verletzung spielte er jeweils nur 25 Minuten. Nur Choupo-Moting bei den Bayern traf in 2 weniger Spielen auch 10-mal. Alle anderen Torjäger benötigten hierfür mehr Spiele. Zurück zum Elfmeter. Der Panenka im Kampf um wichtige Punkte im Abstiegskampf war frech, aber, wie sagt man so schön, wer trifft, hat recht. Und wenn die Schwaben zum Elfmeter antreten, hatten sie bisher immer recht. 5 Elfmeter, 5 Treffer, 2-mal Guirassy, dazu Koulibaly, Silas und Führich.
Danke, Felix. Wie immer interessant, wie immer auch ja mit ein, zwei, sag ich mal, vielleicht eher überraschenden Zahlen, die man so gar nicht auf dem Schirm hat, wenn man dieses Spiel schaut. Ja, im Nachgang dann vielleicht Dinge verdeutlichen oder aber auch widerlegen.
Philipp, darf ich vielleicht noch einen letzten Punkt zum Spiel, bevor wir dann alles, aufs große Ganze schauen. Ja. Was mir übrigens teilweise auch nicht gefallen hat, aber das hat jetzt nichts mit uns zu tun, sondern teilweise auch mit dem, was dann auch anderswo hin und wieder geschrieben und gesprochen wurde, die Reaktion auf den Elfmeter von Guirassy. Also, dass dann sozusagen der Trainer tatsächlich danach gefragt wird, ob man das denn seriöser machen kann oder so. Also, ich bitte euch, denn, ein Elfmeter ist dann gut, wenn er drin ist. Und der Elfmeter war drin. Wenn der ihn natürlich hält, der Radetzky, dann sehen alle blöd aus. Dann sieht vor allem Guirassy blöd aus. Aber ich finde, in dem Fall, Elfmeter genommen, Panenka war die Entscheidung. Wenn er drin ist, fertig aus, ist doch gut. Aber daraus so ein Fass zu machen, hat mir nicht so gefallen, wenn ich ehrlich bin.
Für mich einzig relevante Reaktion auf diese ganze Nummer von Guirassy war die vom zweiten Beteiligten, nämlich Lukas Radetzky. Der hat vor dem Mikrofon natürlich angesprochen auf die Szene gesagt, der Junge hat Eier. Wenn du dir im Abstiegskampf bei dem Druck sowas traust, dann hast du Cojones. Ja, und ich glaube sogar, Guirassy wollte es noch verdeutlichen, weil seine Jubelszene, wie er so da steht mit den beiden Armen so unten, denkst du, okay, alles klar, Junge. Also, ne, und aber auch das.
Und übrigens, wenn es einen gibt, der sowas sportlich nimmt, dann ist es Lukas Radetzky.
Natürlich, das ist ja das Schöne an diesem Sport, ja, dass es eben trotz diesem ganzen Wischiwaschitum und dieser Glattbügelei immer noch Leute gibt, die, sag ich mal, das Herz auf der Zunge tragen und dann ein Stück weit auch einfach authentisch sind. Ja, Dirk hat vor zwei Wochen hier die Geschichte von Poyan Palo erzählt, der sich vier Kolben reinstellt, nachdem er vier Stück gemacht hat für Venedig. Sowas ist doch schön, ja, jeder von uns kommt doch irgendwo ein Stück weit aus dem Amateurfußball, kennt das, wie es dazugeht, wo die Basis dieses Sports ist, und dann ist es schön, dass es sowas auch noch, zumindest in ein paar kleinen versteckten Ecken in diesem Bundesliga, bis es auch noch gibt.
Poyan Palo und Radetzky übrigens beides Finnen, und jeder, der den ESC am Wochenende gesehen hat, weiß, wozu die Finnen in der Lage sind. Ja. Der Kollege hat nämlich darüber gesungen, wie man nach einem stressigen Tag einfach mal was trinkt. Ja, ja. Also deswegen, schöne Grüße an Lukas Radetzky und
ja, guter Mann, und ey, komm, abhaken. Klar musst du ihn reinmachen, ja. Ich glaube, ich kann mich an keinen Bundesligaspieltag erinnern, wo es zwei Panenkas gab, die zweimal beinahe schief gingen, ja. Also Grifo gegen Renault am Tag davor, Freiburg gegen Union, wo der nochmal aufstehen kann sogar, weil das so langsam gechippt ist, so vorsichtig gechippt ist, ja. Und dann eben auch Girassi, und da hat auch nicht viel gefehlt. Und Radetzkys ausgestrecktes Bein hätte vielleicht noch irgendwas dagegen unternehmen können.
Gut, wollen wir nicht dran denken.
Nein, wollen wir nicht dran denken. Und ich glaube, jetzt ist auch gut mit diesem Spiel. Viel wichtiger ist das, was Fabian Morgenmuth jetzt zu sagen hat.
Es bringt jetzt auch nichts, auf die Tabelle zu gucken. Wir müssen nach vorn schauen, auch wenn es zäh klingt. Wir müssen uns natürlich jetzt auch zum Ende der Saison mit der nervlichen Anspannung beschäftigen und auch das in den Griff kriegen. Und wie gesagt, lamentieren bringt jetzt gar nichts. Davon können wir uns nichts kaufen. Es zählt jetzt nur der Blick nach vorne und die Vorbereitung auf das Spiel gegen Mainz.
Ja, Fokus auf das Spiel in Mainz. Dazu kommen wir im Sendungsverlauf. Bevor wir dazu kommen, wollen wir uns erstmal noch so ein bisschen aber der Lage der Liga widmen vor diesen beiden Spieltagen, die jetzt auch anstehen in der Bundesliga, Christian. Ne?
Ja, vielleicht noch ganz kurzer Rückblick. Du hast es schon angerissen vorher, Philipp. Also der 32. Spieltag hat einige interessante Dinge ergeben, wie ich finde. Dass Bochum gegen Augsburg gewinnt, das habe ich eigentlich in der vergangenen Woche fast schon angekündigt. Also das war für mich gesetzt. Weil, wie gesagt, auch der FC Augsburg eigentlich regelmäßig ganz krumme Ergebnisse holt. Ich bin auch mal gespannt, was die am Wochenende gegen Dortmund machen. Aber abseits von dem Sieg von Bochum ist es genauso, wie du gesagt hast. Die Hertha kriegt in Köln sowas von auf den Deckel. Schalke kriegt in München sowas von auf den Deckel. Plus verliert Kollegen Bülter gelb gesperrt gegen Eintracht Frankfurt. Hoffenheim wieder voll in der Verlosung, verliert in Wolfsburg. Und dann ist das wieder so richtig schön zusammengeknubbelt. Also die Situation ist momentan so, dass die Hertha mit 25 hinten dran ist, und dann kommt der VfB 29, dann kommt Schalke 30, dann kommt Bochum 31, dann kommt Hoffenheim 32 und dann kommt Augsburg 34. Und das ist ein buntes Potpourri, an bunter Blumenstrauß, an möglichen Konstellationen für die letzten beiden Spiele.
Also ich, wie gesagt, ich bleibe dabei, ich finde das gut, was da passiert ist am letzten Spieltag. Ja, alles im Plan, alles wie erwartet. Und jetzt zähl's halt. Ja. Was ich nicht gut finde, ist, was die DFL seit letzter Saison macht und was letzte Saison noch irgendwo positiv war für den VfB, dieses Mal nicht. Davon völlig unabhängig kann ich überhaupt nichts damit anfangen, dass man sich dem schnöden Mammon noch weiter an den Hals wirft. Und nichts anderes steckt hinter dieser Entwicklung, nämlich dass der 32. Spieltag, der 33. Spieltag nicht mehr auf allen Plätzen zeitgleich angestoßen wird, sondern eben weiterhin mit, glaube ich, 6 verschiedenen Anstoßzeiten, ja, weil man eben natürlich dadurch mehr Gelder generiert und auch irgendwo meint, man könne in der Auslandsvermarktung punkten, wenn man ja Spiele zeitversetzt zeigt, weil eben gewisse Märkte dadurch besser adressiert werden können. Was man damit eben wegwirft, ist eines der absoluten Highlights, was diese Liga ausmacht. Nämlich dieser Wahnsinn, dieses Hin und Her, diese aufgeregte Konferenz, überall schreiende Kommentatoren, sekündlich, minütlich ändert sich irgendwo ein Spielstand. Die Konstellationen tauschen einmal durch. Es ist unfassbar attraktiv gewesen, diese letzten beiden Spieltage da quasi ja eine Achterbahnfahrt miterleben zu können als Fan. Und ich bin mir sicher, dass die Anführungszeichen oben 300 Millionen Chinesen, Anführungszeichen unten, die jetzt Wolfsburg gegen Augsburg gucken oder sowas oder gucken können, viel mehr Spaß daran hätten, hätte man ihnen das geboten, was man jetzt nur noch am 34. Spieltag bietet. Und schlussendlich ist es irgendwo einfach auch ein Thema der Ausgangslage. Das heißt, der sportliche Wettbewerb, der wird natürlich dadurch massiv beeinflusst. Wenn jetzt beispielsweise der VfB an diesem Sonntagabend zugucken muss, wie seine direkten Konkurrenten am Samstag schon gespielt haben, beziehungsweise sogar vielleicht gewonnen haben und dann entsprechend nachziehen muss, dann ist das was, was Konstellationen verändert. Genauso können beispielsweise Augsburg auf dem Sofa erfahren, dass sie eigentlich gar nicht mehr gewinnen müssen, weil die Konstellation dafür gesorgt hat, dass sie eigentlich sowieso schon drin bleiben. Solche Sachen, die sollten eigentlich vermieden werden, wenn du mich fragst.
Und genauso könnte es ja beispielsweise auch passieren, also oben in der Tabelle, dass die Bayern dann auf dem Sofa Meister werden, nämlich dann, wenn sie gewinnen am Wochenende und Dortmund halt eben in Augsburg patzt, das ist ja dann auch unsexy maximal, ja, auch für die Vermarktung und für alles. Ja, ich bin da bei dir. Für mich ist es, abgesehen davon, sind das auch Kindheitserinnerungen und ist es für mich einfach ein Stück weit fix gewesen. Die letzten beiden sind zeitgleich 15:30, wie du gesagt hast, Halligalli auf allen neun Plätzen. Und naja, gut, in der vergangenen Saison war es für den VfB okay. Ja, da haben dann am Freitag und Samstag alle gepatzt. Der VfB ist mit einem Push am Sonntagnachmittag bei den Bayern angetreten, hat da auch wieder einen wichtigen Punkt geholt. Aber genau der gegenteilige Fall. Wir wollen das Schreckensszenario nicht an die Wand malen, aber wenn es halt so sein sollte, dass die Ergebnisse echt uncool sind, dann hast du nicht nur als Fan, sondern auch als Spieler eine unruhige Nacht von Samstag auf Sonntag. Das ändert schon alles. Und dann zu wissen, wir müssen unbedingt am Sonntag, das ist nicht schön. Und wir erinnern uns daran, wie Sebastian Hoeneß das ja auch schon so in einem kleinen Nebensatz erwähnt hat, als er dann nach dem Spiel in Berlin auch davon gesprochen hat, dass das Ergebnis am Freitagabend von Mainz-Schalke auch schon ein Stück weit mit reingespielt hat in alles. Also es ist maximal unschön.
Unabhängig vom sportlichen Wettbewerb geht es mir um was ganz Grundsätzliches, Christian. Ja, diese Liga, diese Entscheider, diese DFL, die ja quasi aus allen Top-Heads der Clubs besteht, ja, es ist ja eine Clubvertretung irgendwo, die machen einen kapitalen Denkfehler. Ja, die denken nämlich,
wir sind die Geilsten.
Nein, also, ich will jetzt keinen Fehler machen. Die denken, erst mehr Geld, für uns alle, mit diesem mehr Geld kann man bessere Spieler kaufen, dadurch steigt die Attraktivität. Und das genau ist der Denkfehler. Du musst es andersrum machen. Erst die Attraktivität steigern, dann kommt automatisch mehr Geld. Ja? Jetzt überlegen sie, irgendwelche Private Equity Leute als Investoren in die Liga zu lassen. Also erstmal mehr Geld. Und dann wird's schon irgendwie attraktiver, weil wir mit dem Geld gute Dinge anstellen. Das beste Beispiel steigt am Samstag ab. Von wegen mehr Geld. Und wir machen alles besser. Das ist Hertha BSC. Ja, die haben Millionenwerte verbrannt. In kürzester Zeit 374 Millionen Euro sind einfach futsch. Und jetzt brauchen sie schon wieder 100, um überhaupt irgendwie am Leben zu bleiben oder eine Lizenz zu bekommen. Die werden auch futsch sein, weil sie mit diesen knapp 500 Millionen Euro einen Haufen Mist angestellt haben. Ja, und es ist einfach eine Gleichung, die nicht aufgeht. Mehr Geld ist gleich mehr Attraktivität / Leistung. Das ist nicht der Fall. Ja, das beweisen zig Beispiele aus dieser Branche Jahr für Jahr. Zurückgehen bis in die 60er wirst du das finden. Andersrum wird ein Schuh draus. Ich steigere die Attraktivität. Dadurch wird mein Produkt insgesamt besser und spielt mehr Geld ein. Und das heißt, ich darf nicht diesen Fehler begehen und diesen Spieltag, den 33. auch noch bitten, sondern ich muss eher gucken, was kann ich noch tun, um Chancengleichheit zu erhöhen, um Stimmung zu erhöhen, um Attraktivität zu erhöhen. Dann kommen automatisch die Geldgeber, weil sie da dabei sein wollen. Und das ist ein kapitaler Denkfehler, meiner Ansicht nach, den da diese Branche begeht. Und der führt leider dazu, dass sich halt immer mehr Menschen auch von dem ganzen Thema entfremden. So ist es.
Das war die Einführung in die Betriebswirtschaftslehre mit Philipp Meisel. Wenn Sie weitere Informationen dazu wollen, dann gerne ihn auf Twitter besuchen oder bei uns in der App Mein VfB Plus. Hast du alles wunderbar zusammengefasst, dem habe ich auch nichts hinzuzufügen. Ich merke, es fasst dich ein bisschen emotional an.
Ja, mich ärgert das. Ich meine, wie lange macht man diesen Job jetzt schon? Weißt du, du bist ja quasi stetiger Beobachter dieses Prozesses und trotz aller Aufbegehren, trotz dessen, dass seit Wochen und Monaten, seit Wochen in jedem Stadion, an jedem Spieltag die Spruchbänder hochgehen, die sich wehren, die zum Ausdruck bringen, wir können so nicht weitermachen, lass diese Investorennummer sein, es gibt Petitionen und so weiter. Es wird alles, finde ich, nicht gut genug gewertschätzt und auch medial vielleicht nicht breit genug behandelt, weil das, was da passieren wird, ist genau das Gegenteil dessen, was man eigentlich avisieren sollte. Es bringt nichts, England hinterher zu hecheln. Die sind enteilt, das ist vorbei. Und dort siehst du eben sehr gut, was passiert, wenn irgendwelche Staatsfonds plötzlich ganze Clubs übernehmen. Ja, inwieweit entfremdet der Sport dort auf der Insel ist von seinem eigentlichen Zielpublikum, nämlich dem Proletariat, der Arbeiterschaft. Ja, das ist weg. Und das wird auch nicht mehr zurückkommen. Wenn du das willst, dann mach so weiter. Wenn du aber ein Produkt generieren willst, das über Jahre hinaus sich abhebt von allen anderen, dann solltest du jetzt was tun, und zwar dringend.
Und ich bezweifle auch, dass, sag ich mal, die internationale Fußballschar am Sonntag um 15:30 Mainz Stuttgart einschalten wird, weil das die so wahnsinnig interessiert. Also anyway, wie kriege ich jetzt den Bogen?
Ich weiß auch nicht, ich bin ein bisschen abgedriftet. Du hast mich vom Lasso gelassen, was soll ich machen?
Ich habe ein schönes kroatisches Sprichwort, das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das heißt Stoje tuje. Ja, ja. Und das heißt auf Deutsch so viel übersetzt wie, es ist, wie es ist. Und deswegen müssen wir jetzt schauen, wie es ist. Und das ist am 33. Spieltag folgendermaßen. Freitagabend können sich VfB-Fans heute mal wieder auf ein Candlelight-Dinner konzentrieren oder so, muss man nicht zwingend vor der Zone hocken, denn da spielen Freiburg und Wolfsburg. Das ist tatsächlich uninteressant, zumindest aus VfB-Sicht. Aber der Samstag wird knüppeldick und die 15:30-Konferenz wird, ja, nichts für schwache Nerven. Ich muss selber noch überlegen, wie ich diesen Samstagabend für mich gestalten will und werde. Was du machst, Philipp, weiß ich, das sagen wir dann später. Aber tatsächlich die Begegnungen, vor allem Hertha Bochum, durchaus interessant, sehr interessant. Wir haben die Begegnung Schalke-Frankfurt, wir haben die Begegnung Hoffenheim gegen Union und das ist schon alles sehr, sehr, sehr bedeutsam. Vor allem, wir können es mal, ohne jetzt zu ausführlich zu werden, aber wir können das mal
ein Stück weit durchgehen. Ich kann dir sagen, was passiert.
Ja, komm.
Ja, Wolfsburg gewinnt, Union gewinnt, Hertha gewinnt. Danke, tschüss, weitermachen.
Schalke-Frankfurt?
Unentschieden.
Also, kommt, dann nehme ich das direkt auf. Schalke-Frankfurt war ich eigentlich, also Schalke-Frankfurt ist für mich eigentlich am 33. Spieltag das für mich, was am 32. Bochum-Augsburg war. Ich bin eigentlich der Überzeugung, dass Schalke dieses Spiel gewinnen wird. Es kann mittlerweile aber auch sein, dass sich das alles ein Stück weit dreht. Dazu kommt, dass die Schalker wirklich, wirklich ein halbes Dutzend kassiert haben in München und nicht gut aussahen. Vor allem, dass die wahnsinnig Schmerz des Bülter
ausfällt. Bester Stürmerfeld, genau, ja.
Ja, und dass die Eintracht tatsächlich so ein Stück weit zumindest gegen Mainz so aussah, als seien sie nach der Glasner-Entscheidung so befreit, dass sie da wieder ihre Qualität auf den Platz bringen. Und
ja, und sie haben natürlich auch noch ein Highlight-Spiel vor der Brust. Ich meine, die werden jetzt einen Teufel tun, sich zweimal einen Arsch vollhauen zu lassen, auf Deutsch ja, gesagt, um dann nach Berlin zu fahren und dann wie so gewinnst du kein Pokal-Endspiel. Ja? Also da musst du schon ein bisschen scharf bleiben.
Fakt ist aber, auf Schalke wird die Hölle los sein.
Das wird
brennendes Stadion und die werden alles tun, um den Sieg zu holen. Und jetzt komme ich zurück nochmal ganz kurz zum 1-1 gegen Leverkusen. Denn letzten Spieltag gastiert Schalke in Leipzig. Da ist vermutlich wirklich nicht viel zu holen, beim besten Willen. Das heißt, selbst wenn die Schalker dieses Spiel gewinnen, dann kommen sie raus auf 33 Punkte. Und eben deswegen ist dieser Punkt gegen Leverkusen so wichtig oder muss so wichtig sein. Denn mit 4 Punkten aus den letzten 2 Spielen landet der VfB dann auch bei 33, wäre punktgleich, hätte das bessere Torverhältnis. Das heißt, in meiner Welt, in meiner kleinen, bescheidenen Fußballwelt, ist selbst ein Heimsieg von Schalke nicht mehr so dramatisch, wie er noch vor einer Woche war, weil der VfB jetzt einfach mit 4 Punkten immer noch an Schalke vorbeiziehen könnte. Hertha Bochum ist für mich nicht abzuschätzen. Die Bochumer sind sicher in der Lage, in Berlin zu gewinnen. Auf der anderen Seite hat die Hertha, und das ist vielleicht für die Tabelle, Philipp, gar nicht so schlecht, schon noch eine theoretische Chance mit 6 Punkten letztes irgendwie auf den 16.
Letztes Heimspiel, letzte Chance, letztes Hurra. Die werden alles, aber wirklich alles tun. Und die werden dieses Spiel gewinnen. Schau dir Bochum auswärts an, welche Bilanz die haben. Die ist ähnlich mies wie die vom VfB. Die Berliner werden das Spiel gewinnen. Also wenn sie das nicht, also ich kann es mir nicht anders vorstellen.
Und selbst ein Unentschieden wäre auch noch okay, was halt nicht passieren sollte, wenn Auswärtssieg von Bochum, aber das hoffe ich wirklich auch nicht und das glaube ich auch nicht, da bin ich schon bei dir. Dann haben wir Hoffenheim Union. Ich habe heute Vormittag schon mit dem Kollegen Steffen Görstorf kurz geschrieben und du hast, glaube ich, mit ihm gestern telefoniert. Ja, ich habe ihm gesagt, wir wünschen euch Unioner natürlich, dass ihr euch am Wochenende für die Champions League qualifiziert, das beinhaltet Punkten in Sinsheim. Und das, finde ich, ist ein sehr kniffliges Spiel für Hoffenheim. Ich finde generell, die Situation bei Hoffenheim ist sehr knifflig. Die wissen, wenn sie nicht gewinnen am Samstag, dann geht's in Stuttgart noch um was für sie. Und ob sie dem Druck standhalten, man darf gespannt sein. Zuletzt sah Hoffenheim zu Hause hat zwei Gesichter gezeigt, ne? Hat Frankfurt geschlagen nach ihrem Pokalhalbfinale, hat aber zu Hause gegen Köln verloren. Da war irgendwie alles so ein bisschen dabei. Ja, tatsächlich auf das Spiel gucke ich schon so ein bisschen, aber wenn ich ehrlich bin, so wichtig ist es mir momentan noch gar nicht. Wenn die Hoffenheimer das Spiel aber nicht gewinnen sollten, dann sind sie natürlich dabei und dann finde ich es auch schon wieder sehr interessant. Also es wird echt einiges passieren am Samstag und wenn dann irgendwann 17:30 ist und alle Spiele durch, dann guckt man sich mal die Tabelle an und dann wissen alle, woran sie sind.
Die Lage ist ernst, aber nicht hoffnungslos, Christian, ja, für den VfB richtig. Stuttgart. Und ich glaube, das ist das Motto, das sich jeder irgendwie zu Herzen nehmen sollte. Ja, also es ist erst vorbei, wenn, wie hieß es in diesem Independence Day, wenn die fette Lady singt oder wie war das irgendwie?
It's not over until the fat lady sings.
Ja, genau, richtig, ja. So, und dann gibt's einfach nichts zu rütteln. Ja, du musst deine Hausaufgaben machen, du musst deinen Job machen. Wie gesagt, ich bleib dabei, die gewinnen das Spiel in Mainz. Ich habe letzte Woche das schon gesagt, ich habe keinen Grund daran, irgendwas zu ändern. Und dann kannst du im letzten Spieltag sogar unentschieden spielen und es reicht. Ja. Würdest du gewinnen? Ich habe jetzt tatsächlich heute Morgen auch mal den Tabellenrechner angestoßen.
Willkommen im Club.
Ich mache das sowas eigentlich nie oder sehr selten. Wenn du, also ich habe so getippt, das würde der VfB tatsächlich an die letzten also 6 Punkte holen aus diesen beiden Spielen gegen Hoffenheim auch gewinnen, landet das sogar auf Platz 12. Ja. Und
wenn wir knapp an Europa vorbeischrammen.
Ja, so, wenn man so möchte, ja. Und ja, also ich weigere mich einfach, die Flinte vorher ins Korn zu werfen, sozusagen. Ja, das ist nicht vorbei und es ist immer noch alles in der eigenen Hand, auch wenn es am Samstag die Konstellation geben könnte, dass dann vielleicht nicht mehr ganz so ist. Ja, aber trotzdem kein Grund zu verzagen. Punkt.
Also, dass der Samstag ein Volldesaster wird aus VfB-Sicht, glaube ich nicht. Dass vielleicht das eine Ergebnis da ist, was uns nicht passt, davon gehe ich aus. Das ist halt so, auch als VfB-Fan und als jemand, der den VfB beobachtet. Aber ich glaube nicht, dass die Situation so dramatisch sein wird. Und dann kommen wir zurück, auch wieder zu den Reaktionen am Sonntag nach dem Spiel. Und das finde ich ganz wichtig. Das gilt nicht nur für die Spieler, nicht nur für die Verantwortlichen. Das gilt auch für uns Medienvertreter. Das gilt für die Fans, die Anhänger. Ruhe bewahren. Nicht die Nerven verlieren. Das Letzte, das Schlimmste, was du jetzt machen kannst, ist, die Nerven zu verlieren. Das bringt alles nichts. Ja. Die Tabelle ist, wie sie ist. Wir gucken uns die nüchtern an. Der VfB ist jetzt unter dem Strich. Aber das kann sich ganz schnell ändern. Wenn sie aus den letzten 2 Spielen nicht die nötigen Punkte holen, haben sie es sowieso einfach auch nicht verdient, so blöd es ist. Da werfe ich auch keinen 3 € ins Phrasenschwein. Aber wenn wir davon ausgehen, dass der VfB in diesen letzten 2 Spielen punktet, dann ist die Wahrscheinlichkeit, zumindest 16. zu werden, sehr, sehr hoch. Und deswegen hatte ich auch den Eindruck, dass auch bei Fabian Wohlgemuth, bei Sebastian Hoeneß, auch bei den Spielern, ja, das auch schon gleich drin war.
Absoluter, ich will nicht sagen Beast Mode, aber Wettkampfmodus. Ja, das merkst du wirklich. Ich habe die Tage auch das Training wieder angeschaut. Der Fokus ist da. Das passt soweit. Ja, und das wird sich hinten raus auszahlen. Und schlussendlich, also über was redet man denn? Wir reden über den VfB im Abschiedskampf. Genau diese Konstellation war von Anfang an angesagt. Das haben wir hier dutzende Male gesagt, das haben die Verantwortlichen dutzende Male gesagt, der VfB wird in dieser Saison gegen den Abstieg spielen. Nichts anderes tut er. Klar hätte man sich gewünscht, es ein bisschen entspannter zu haben, als auch noch am letzten Spieltag gegen den Abstieg spielen zu müssen. Aber schlussendlich ist genau das, ist man im Plan, so irgendwo. Ja. Und deswegen, warum schon am 32. Spieltag aufgeben? Hallo, es gibt mindestens noch 2, für den VfB vielleicht sogar noch 4 Spieltage.
Ich habe auch einen wunderbaren Beruhigungstee, den ich seit 2 Wochen konsumiere, weil ich noch ein bisschen erkältet, aber der hilft. Und vielleicht ist es wirklich so. Es hilft ja alles nicht.
Folgen Sie uns für weitere homöopathische Tipps des Christian Pavlic, bitte. Ja.
Aber jetzt einen Kopfstand machen und mit den Zehen zu wackeln, bringt ja nichts. Und ständig Panik zu schieben. Ruhe bewahren, nicht die Nerven verlieren, die Spiele runterspielen und dann wird das.
Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die Mein VfB App runterladen und das Abo 4 Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Da sind wir diese Woche mit einem kurzen und knackigen NLZ-News-Flash. Wir haben einmal das Ergebnis der Damen, die haben 2:0 gegen Firnheim gewonnen. Amicitia, Firnheim, ja?
Amicitia, lateinisch, übrigens auf Deutsch übersetzt Freundschaft.
Genau, richtig, jawohl. Und jetzt geht's gegen den SV Deggenhauser Tal, Sonntag, 15 Uhr, Hafenbahnstraße. Das war das Spiel, wo Heiko Gerber bei uns im Podcast gesagt hat, die haben damals ein richtiges Volksfest gemacht, als wir da hingefahren sind. Ja? Bin mal gespannt, ob es an der Hafenbahnstraße am Wochenende ein Volksfest gibt. Jedenfalls spielen die Damen noch eine ganze Weile bis in den Juni rein. Also auch da gibt es die nächsten Wochen immer wieder was zu vermelden. Was wir leider nicht vermelden können, ist ein geplanter Aufstieg. Das wird nicht funktionieren.
Die U21, der VfB 2, hat 2-3 verloren beim Tabellenführer. SSV Ulm 1846 Fußball. Ich habe leider nichts gesehen, Philipp, aber ich allein schon das Stenogramm sagt, wow, da war was los.
Da, ne, war richtig was los. Es war ein ganz starkes Spiel vom VfB 2. Auch da ist immer wieder so ein bisschen zu bemerken, was man auch bei der ersten sieht. Wenn es gegen die oben geht, dann ist immer was geboten. Ja, Noah Ganaus mit einem ganz starken Elfer zum 2-2 in, glaube ich, der 73. 75. sowas. Es hätte eigentlich reichen können. Am Schluss macht Ulm das 3-2 den Deckel drauf, und zwar durch wen? Kannst du nicht wissen. Thomas Geier, ehemaliger VfB 2 Abwehrchef, damals auch in der dritten Liga. Der hat das Tor erzielt, und jetzt kommt das nächste Zünglein an der Waage spielen. Jetzt geht's nämlich gegen Steinbach-Haiger, und zwar am
Samstag 14 Uhr.
Genau, Samstag 14 Uhr. Wer möchte, kann sich das gerne reintun, entweder live vor Ort oder eben über leaks.com. Die bieten ja wie immer den VfB-Livestream an. Man kann für einen Fünfer das Spiel kommentiert dann schauen, wenn man möchte.
Ja, und auch sehr spannend mit Blick auf das Aufstiegsrennen. Ulm 3 Punkte vor Hoffenheim 2, 4 Punkte vor Steinbach, die eben jetzt am Samstag beim VfB gastieren. Und da kann man sich schon mal anschauen, wie so eine Mannschaft agiert, die in der Regionalliga um den Aufstieg spielt.
Jawohl, so ist es. Und um den Aufstieg geht es nicht für U17 und U19, die spielen eine sogenannte Hauptrunde, der sogenannten Sonderspielrunde. Dieses ganze Thema, was der DFB da aufgebracht hat im Jugendbereich, haben wir jetzt oft und lang und breit diskutiert. Wollen wir mal einfach mal so stehen lassen und nicht mehr weiter drauf eingehen. Was wir erwähnen müssen, ist, die U19 ist bisher ungeschlagen, 3-3 gegen den HSV und ein 7-0 bei Fortuna Düsseldorf. Das ist also ganz ordentlich, da vor allem auch, wenn man bedenkt, dass da eben schon viele Aufrücker für die neue Saison spielen. Ja, da hat es ordentlich gescheppert. Und scheppern tut es sowieso auch immer bei der U17. Die haben 6-1 gegen Bremen gewonnen und gegen Dortmund jetzt ein 2-1 nachgelegt. Für beide Mannschaften geht es am Wochenende weiter. Die U19 spielt am Sonntag 15:30 zu Hause gegen RB Leipzig. Wer möchte, kann also auf den Trainingsplatz 1 gehen, das anschauen. Und die U17 hat am Sonntag auswärts ihr letztes Spiel dieser Hauptrunde, nämlich bei Eintracht Frankfurt. So, und für die U19 steht da noch eins an, nämlich am Mittwoch, 24. Mai, 13 Uhr auswärts in Dortmund. Und dann sind diese Hauptrunden abgeschlossen. Und momentan haben beide Stuttgarter Teams ganz gute Chancen, auf Platz 1 zu stehen in dieser Runde. Und was dann passiert, wahrscheinlich gibt es irgendeinen Blumenstrauß oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist die Saison dann beendet und im nächsten Jahr geht es wieder im regulären Modus zur Sache. Das heißt, mit Hin- und Rückspiel in Vor- und Hauptrunde in den Junioren-Bundesligen der B- und A-Junioren.
Ich muss jedes Mal, auch wenn du anfängst mit die sogenannte Hauptrunde der sogenannten Sonderspielrunde.
Ja, das ist ja...
Kennst du diesen Schweizer Abgeordneten, der sich über die Verordnung zum Bündnerfleisch so ein Lachflash gekriegt hat im Parlament, weil er dann auch solche Verordnungen runterlesen musste? Ich muss jedes Mal dran denken,
wenn du mir nicht wieder mit irgendeinem Zittlau kommst, kann ich mir alles anhören.
Ja. Ottmar Zittlau, großartig. Naja, egal. Wie kriegen wir den Bogen von Ottmar Zittlau zu ersten FSV Mainz 05 Karneval?
Ballonseide Trainingsanzüge. Hätte ich jetzt
alles klar, nehme ich auch. Also, Sonntag Nachmittag, 15:30 Uhr, erster FSV Mainz 05 gegen den VfB Stuttgart. Ein Spiel, bei dem ich vor ein paar Wochen noch gesagt hätte, maximal kompliziert, wo ich mittlerweile aber schon deutlich optimistischer bin. Gehst du mit?
Ja, ich bin absolut optimistisch. Ich bin sowieso der Geborene eigentlich. Ja, ich bin ja immer derjenige, der versucht, zumindest Licht am Ende des Tunnels zu sehen.
Und Optimismus ist ein zweiter Vorname.
Mir wäre es fast lieber gewesen, Mainz hätte ein bisschen was geholt in den letzten 4 Spielen. Das haben sie nicht. Die haben 4-mal in Folge verloren, haben jetzt auch das letzte Heimspiel, müssen sich verabschieden von ihren Fans. Bo Svensson kenne ich gut, ist natürlich auch einer, der weiß, wie er eine Mannschaft anfixt, bevor die aus der Kabine auf den Platz rausgehen. Wird nicht einfach, aber der VfB hat alle Chancen, weil er, und das ist ein interessanter Satz, den wir vorher nicht einschneiden konnten, von Fabian Wohlgemuth, weil er eigentlich, oder weil es eigentlich nur ein Halbsatz ist, ein bisschen zu kurz, aber ich versuche euch den Kontext zu geben. So ein Satz, der ein bisschen, der es ein bisschen tief blicken lässt. Die Mannschaft hat dann gemerkt, dass sie was gewinnen kann und hat ein bisschen Probleme bekommen. Das war so ein
am Sonntag dann, ne?
Genau, also aufs Spiel gegen Leverkusen bezogen. Ja? Das impliziert aber auch, wenn die Mannschaft halt nichts zu verlieren hat, dann ist sie richtig gut. Ja, und das haben wir ja diese Saison schon mehrfach gesehen. Beispiel Dortmund, das ist das Jüngste, ja, zum Beispiel. Ja?
Oder auch auswärts Bochum als
Letzter. Auswärts Bochum, ja, genau. Und diese Situation ist jetzt wieder da. Ja, du hast nichts mehr zu verlieren. Ja, also kannst du was?
Du gewinnst.
Befreit aufspielen. Und ich glaube, genau das wird passieren.
Die einzige Sache natürlich auch bei Mainz, das ist mir zumindest aufgefallen nach dem Heimspiel gegen Schalke, was sie dann so unglücklich 2-3 verloren haben in 90+12, ist, die haben schon auch sehr wohl den Blick auch auf diesen Abstiegskampf gerichtet. Fand ich also sehr interessant, dass Martin Schmidt, der Sportdirektor, und Bo Svensson, der Trainer, beide nicht so sehr auf die Mainzer eingegangen sind, sondern sinngemäß gesagt haben, ja, wenn ich jetzt jemand im Abstiegskampf wäre und mir das anschauen würde, dann würde ich auch komisch gucken. Also sagen wir mal so, ich glaube nicht, dass die Mainzer gewillt sind, ein zweites Mal im Abstiegskampf, sag ich mal, negativ einzugreifen.
Das nennt sich Sportsgeist, also Christian.
Genau. Ja, genau, das kann man schon auch so sehen. Und diese Mannschaft hat natürlich Charakter, das hat sie in den vergangenen Wochen gezeigt. Sie sind ein bisschen dem Bayern-Fluch zum Opfer gefallen. Also wir kennen das ja, dass Mannschaften, die gegen die Bayern gewinnen, regelmäßig das Spiel danach verlieren. Die Mainzer haben in der Bundesliga vor kurzem 3-1 zu Hause gegen die Bayern gewonnen und seitdem kein Bein mehr so richtig auf den Fuß bekommen.
Das war genau der Zeitpunkt. Gesagt,
kein Bein auf den Fuß bekommen.
Genau, richtig. Ja. Hast du, ja. Das war genau der Zeitpunkt, von dem du vorher gesagt hast, bis da und da dachte ich, es wird ganz schön kompliziert, weil die Mainzer waren bärenstark. Ich habe das Spiel auch gesehen gegen Bayern oder zumindest in großen Teilen, also in der Konferenz. Die hat natürlich immer wieder hingeschaltet, sobald klar war, was da gerade passiert, nämlich Außergewöhnliches. Ja. Aber wie du sagst, Highlight und dann irgendwie Stecker gezogen, ja, Stöpsel gezogen. Irgendwie war, I don't know, auf jeden Fall scheinen die ihre Themen zu haben. Das wird kein Walk in the Park, das ist eine gute Mannschaft, die kann gut Fußball spielen, die hat nicht umsonst so einen Lauf hingelegt, der dann irgendwo seinen Klimax fand in diesem Bayern-Spiel. Aber es ist eine Mannschaft, die, glaube ich, nicht mehr ganz diese Widerstandsfähigkeit hat, wenn sie auf einen Gegner trifft, der wirklich alles anbietet, um eben auch sich alles zu nehmen. Das hat man gegen Schalke gemerkt. Und das kann der VfB eben auch haben. Er muss dazu nur 90 Minuten wieder einmal, es ist wie immer, Leistungskonstanz und eine gewisse Moral anbieten und eine gewisse Art von Grundeinstellung zu der sportlichen Herausforderung, auf die er trifft, und dann hat er alle Möglichkeiten.
Tatsächlich ist dieses Mainz-Schalke-Spiel sehr interessant, und vor allem, wenn man sich da nochmal die Schlussviertelstunde anschaut, als die Schalker, echt stark gespielt haben und eigentlich nur eine Frage der Zeit war, bis sie dann auch das Tor machen würden. Dass es dann Elfmeter aus dem Kölner Keller war, okay, aber die Schalke haben sich echt riesige Chancen rausgespielt in dieser Schlussphase und die Mainzer richtig hinten reingedrückt, und wenn es die Schalker können, dann kann es auch der VfB, wobei auch hier wieder erstmal Obacht geboten ist, ne? Auch da nicht kopflos agieren, nicht sofort das Spiel wegwerfen. Genau. Das darf nicht. Auch da musst du mit der nötigen Seriosität rangehen. Auch erstmal gucken, das Spiel vielleicht zu beruhigen. Übrigens,
da setze ich wieder auf Hoeneß und Gresidlo, ja, die halt jetzt das schon mehrfach geschafft haben, ihrer Mannschaft klare Vorgaben zu machen, die dann auch umgesetzt wurden. Ja. Und da hat er ja vorhin selbst gesagt, man darf nicht den Fehler machen, zu früh zu viel zu wollen in solchen Partien. Ja. Zu früh den Schalter dann umzulegen und zu sagen, okay, jetzt lass mal ein bisschen mehr Risiko gehen. Das ist ganz, ganz wichtig, und auch in Mainz wird das ein ganz wichtiger Kernaspekt sein des VfB-Auftritts.
Ich weiß nicht, ob sich noch viele daran erinnern, aber vor ziemlich genau einem Jahr hat der VfB auch in der Schlussphase der Saison in Mainz gespielt, damals mit Pellegrino Matarazzo noch, Bo Svensson war das schon auch bei Mainz. Das ging 0-0 aus. Das war ein bedachtes Spiel. Der VfB hat ein, zwei gute Chancen gehabt, auch die Mainzer ein, zwei. Weiß noch, das hier, O Johnny hatte, glaube ich, eine Riesenchance. Aber am Ende war das auch ein Spiel, was dann 0-0 ausging, wo sich auch alle hinterher so ein bisschen angeschaut haben, genauso wie letzten Sonntag, und sich gefragt haben, was machen wir jetzt damit? Am Ende war auch dieser Punkt wichtig. Also das muss und sollte auch nicht dieses Hauruck-Spiel sein, sondern tatsächlich sehr, sehr ruhig angegangen. Davon gehe ich zumindest erstmal aus in der Anfangsphase. Was die Mainzer sonst so zu bieten haben, zahlentechnisch, datentechnisch, faktenmäßig, das weiß unser Felix.
Vernachlässigt man den FC Augsburg im Abstiegskampf, dann spielt der VfB Stuttgart auch am 33. Spieltag als letzter Club im Tabellenkeller. Wieder Sonntag um 15.30 Uhr, diesmal bei Mainz 05. Gewinnen die 05er, hätten sie mit 48 Punkten schon die beste Ausbeute seit 7 Jahren erreicht. Noch interessanter ist der Torrekord. Die bisher beste Torausbeute in der Mainzer Bundesliga-Geschichte liegt bei 52. Aktuell steht Mainz schon bei 51 Toren. Nicht nur, weil Mainz seit dem Heimsieg gegen Bayern München 3 Spiele in Folge verloren hat, dürften die Schwaben hoffnungsvoll in die MEWA-Arena fahren. In den letzten 5 Spielen, also seit dem Wiederaufstieg 2020, ist der VfB ungeschlagen gegen Mainz 05. 3 Siege und 2 Unentschieden. Ein Sieg davon kam auswärts im Jahr 2020. Den letzten Auswärtssieg in Mainz gab es davor allerdings erst im Jahr 2005. Nun zum genaueren Blick auf die Daten. Mainz hat bisher die meisten Zweikämpfe in der Bundesliga geführt. Der VfB hat aber die etwas bessere Zweikampfquote und belegt den 2. Platz im Bundesliga-Vergleich. Denselben Platz nehmen die Schwaben weiterhin in der Luftzweikampfquote ein. Allerdings überbieten die Mainzer den VfB in der Gesamtlaufdistanz, den Sprints und den intensiven Läufen. Es ist am Sonntag das Duell von Platz 3 gegen Platz 4 in den Torschüssen aus Kopfbällen. Allerdings traf Mainz so 10-mal, doppelt so oft wie der VfB. Einen großen Unterschied gibt es in den Toren aus Standardsituationen. Hier nehmen die 05er den 3. Platz ein, der VfB den vorletzten. Nach Freistoß haben die Mainzer einen Bundesliga-Bestwert. Sie kassierten auf diese Weise nur ein Gegentor. In der VfB-Abwehr herrscht durch Sperren und Verletzungen immer wieder Rotation. Die Konstante: Waldemar Anton. Saisonübergreifend stand er in den letzten 37 Bundesligaspielen immer in der Startelf und er ist bisher in allen seinen 9 Spielen gegen Mainz ungeschlagen. Spannend ist bei dieser Begegnung die Statistik der zu erwarteten Punkte. Über die gesamte Saison gesehen müssten hiernach Mainz 05 und der VfB Stuttgart Tabellennachbarn auf Platz 10 und Platz 9 sein. Der VfB hat hier 43,86 und Mainz 43,57 Punkte. In der tatsächlichen Tabelle hat der VfB aber nur 29 Punkte auf dem Konto und Mainz 05 45.
Vielen herzlichen Dank, Felix. Und dann wären wir direkt bei unseren Player to Watch beim ersten FSV Mainz 05. Wir haben beide Spieler mit A rausgesucht, wenn ich das richtig sehe, Philipp.
Korrekt. Korrekt. Jetzt habe ich mich schon verschluckt voll, oder?
Ich kaufe ein A.
Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ja, Aaron habe ich mir ausgesucht. Spanier, glaube ich.
Ja.
Und den habe ich mir deswegen ausgesucht, weil Mainz eine Mannschaft ist, die eine gewisse Standardqualität hat.
Ja.
Die sind gut bei Eckbällen, die sind gut bei Freistößen und die tritt eben oft Aaron. Ja. Der VfB wiederum ist nicht besonders gut bei Standards. Ja. Also eher offensiv, ja, aber defensiv nicht immer. Haben wir zuletzt mehrfach solche Beispiele gesehen. Hertha ist das Letzte. Ja. 2 Standards, 2 Tore, danke, tschüss. Und das sollte halt nicht passieren, weil dann hast du ein wirkliches Problem.
Aaron übrigens einer, der einen direkten Freistoß gegen Schalke versenkt hat. Wunderbar, hervorragender Freistoßschütze. Und wie du gesagt hast, das muss ein Learning aus dem Hertha-Spiel sein. Denn selbst gegen eine Mannschaft wie die Hertha, die eigentlich, sag ich mal, statistisch aus Standards nicht viel macht, hat sie ihr trotzdem 2 eingeschenkt. Die Mainzer sind statistisch stark. Das heißt, was du verhindern musst um alles in der Welt, sind billige Standards. Billige Ecken, Freistöße, ja. Die sind alle gefährlich bei Mainz.
Du musst sogar beim VfB leider so weit gehen, zu sagen, versuch alles, was an Fouls in der eigenen Spielhälfte passiert, zu unterbinden. Ja. Weil selbst das reicht. Also man hat ja, gegen Hertha hast du ja gesehen, eigentlich ungefährliche Situation, Freistoß, linker Flügel irgendwo draußen, das reicht trotzdem. Wenn da ein Guter ist, der die Pille da auf den 16er bringen kann oder auf den Elfmeterpunkt bringen kann, ist es halt leider trotzdem gefährlich für die VfB-Hintermannschaft. Deswegen muss eigentlich so weit gehen zu sagen, wenn ihr fault, um irgendwie was zu unterbinden, dann versucht das in des Gegners Hälfte zu tun, weil da bewertet der Schiedsrichter anders. Ja, erstens mal gibt nicht so viele Karten und zweitens ist die Distanz für einen Freistoßschützen dann den wirklich gefährlich in den Strafraum zu bringen, dann doch eine ganz andere. Ja.
Du hast Aaron, ich habe Ajorg, Ludovic. Das ist schön nochmal, dass ich diesen Vornamen mal wieder nennen darf,
ja,
in diesem Podcast.
Sehr schön.
Ja, Namensvetter von Ludovic Magnin, dem Meisterhelden von 2007. Stürmer gekommen aus Straßburg im Sommer oder jetzt im Winter, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Nee, im Winter, ne?
Ich glaube, er kam erst im Winter.
Ja. Ja. Und jeder, der fleißig unseren Transferticker beobachtet, schon seit längeren Monaten oder Jahren, der wird auch diesen Namen mal in diesem VfB-Transferticker gesehen haben, denn der war mal im Gespräch im Sommer, als es darum ging, wen man für Sascha Kalajdzic holt. Und kurzzeitig flatterte auch mal der Name Ludovic Ajorg.
Der war nicht nur im Gespräch, der war sehr intensiv gescoutet. Und ich weiß, dass man sich auch mit ihm getroffen hat oder mit seinen Vertretern. Ja. Hat dann schlussendlich nicht geklappt. Beziehungsweise man hat sich beim VfB nach internen Unstimmigkeiten haben sich Matarazzo und Wehrle gegen Mislintat durchgesetzt und da kam eben Serhou Guirassy zum VfB Stuttgart und wie wir Stand heute ja schon bewerten können, war kein großer Fehler, dass Guirassy hierher kam.
Alles andere, aber die Verpflichtung von Ajorg aus meiner Sicht auch sicher kein Fehler, hat auch schon wirklich viele gute Szenen gezeigt. Auch einer, der auch ein bisschen aus so unmöglichen Situationen treffen kann, auch gerade nach Standards, auch gegen die Bayern beispielsweise. Also da muss man wirklich aufpassen, das ist ein Spieler, den man in den Griff kriegen muss. Auf der anderen Seite, nochmal den Bogen gespannt zum Leverkusen-Spiel, mal abgesehen von der Elfmetersituation, aber wenn der VfB es schafft, da so zu verteidigen, so konzentriert zu verteidigen, dann bin ich da zuversichtlich, denn Ito, Riesenspiel gemacht. Zagadou, ich meine im zweiten Durchgang sogar keinen Zweikampf verloren.
Nee, der hatte, glaube ich, insgesamt sogar 100%.
Insgesamt, ja.
Also der war richtig stark. War richtig stark.
Diese Leistung brauchst du auch am Sonntag zwingend, ja. Zwingend.
Ja, absolut. Generell hat die VfB-Abwehr guten Job gemacht. Wobei man sie, wie gesagt, nicht, haben wir schon oft gesagt, nicht isoliert betrachten darf. Also man darf immer nicht nur sagen, diese Dreierkette da, sondern es sind halt dann schon, ist der ganze Mannschaftsverbund, der zusammen verteidigt, genauso wie er zusammen angreift. Ja, aber das hat man wirklich gut gemacht. Ich glaube aber, man wird gegen Mainz einen anderen Ansatz wählen als diesen, sag ich mal, kompakt defensiven, auf Umschaltmomente fokussierten Ansatz, den man jetzt eben gegen Leverkusen gesehen hat. Einfach weil Mainz eine andere Mannschaft ist.
Ja,
ja, und ich glaube, der VfB dann wieder versucht, mehr Ballbesitz, mehr Spielanteile für sich zu beanspruchen. Ja, und wie das dann ausgeht, das werden wir am Sonntagnachmittag 17:25, 17:20, 17:25, irgendwas sowas, dann sehen. Ja.
Personalupdate ist, glaube ich, immer noch das größte Fragezeichen. Dinos Mavropanos ist eingestiegen zu Wochenbeginn, individuelle Einheit, bisschen gelaufen. Wenn ich ehrlich bin, Philipp, ist jetzt aber nur ein Gefühl, vielleicht weißt du faktisch mehr, wird das schon noch eng, aber ja?
Nein, also es war sehr intensiv, was Dinos gemacht hat. Der VfB hat sich abgeschottet den Rest der Woche. Keine Einheiten mehr frei, auch auf Social Media siehst du nichts mehr. Es ist kompletter Wettkampfmodus jetzt da. Ja, da wird nichts mehr mit Bildchen und Videos und tralala, sondern es wird jetzt konzentriert hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Und so wie Martin Franz, der Athletiktrainer, den Dinos belastet hat, wann habe ich das Training sehen können? Am Dienstag.
Ja?
Ja. Am Montag. Dann würde ich davon ausgehen, sollte es keinen Rückschlag geben, dass er zumindest im Kader auftaucht. Ob er spielt, weiß ich nicht. Das ist vielleicht auch zu wichtig, gegen Hoffenheim noch die Option in der Hinterhand zu haben. Aber im Kader auftauchen wird er.
Blickt dann noch auf die gelb gefährdeten Spieler. Übrigens hat man auch gesehen, was ein Atakara so wert ist für den VfB, auch gegen Leverkusen. Der ist zurückgekommen nach seiner Gelbsperre, die er in Berlin abgesessen hat und wie ich finde, auch ein super Spiel gemacht. Der ist natürlich auch wieder dabei, hat 10 gelbe Karten, also jetzt nochmal 5 werden eher schwierig zu holen sein. Platzverweise muss man natürlich aufpassen, aber es gibt 2 Spieler beim VfB, die bei 4 gelben momentan stehen. Das sind Silas und Waldemar Anton. Das sind also die beiden, die wirklich aufpassen müssen, dass sie nicht sich eine Gelbe holen und dann möglicherweise am letzten Spieltag gegen Hoffenheim gesperrt sind. Und übrigens, ich sag's jetzt einfach nur der Chronistenpflicht halber, die gelben Karten nimmt man auch mit in mögliche Relegationsspiele. Aber das ist dann was uns nächste Woche vielleicht interessiert. Oder auch nicht.
Richtig. Am Schluss bleibt mir noch der Appell, den habe ich letzte Woche schon gebracht, an euch alle da draußen, ja, an euch Fans. Es ist jetzt wirklich wichtig. Jetzt zählt's. So, ja. Es ist nichts mehr mit abwarten und irgendwie schlechtes Gefühl, nichts da. Durchgehen. 2x90 Minuten Vollgas auf den Rängen. Ich kenne ein paar ganz stabile Jungs, die dann auch gern mal in entsprechenden Momenten aus dem Block rausputzeln. Grüße nach Unterrixing an dieser Stelle. Ja. Aber es ist schon so, dass das ja zu bemerken ist beim VfB auch, wie sehr diese Mannschaft sich anzünden lässt von ihren Fans. Immer wieder ist das diese Saison zum Tragen gekommen. Das ist ein richtiger Faktor. Und diesen Faktor braucht die Mannschaft eben jetzt auch in diesen letzten beiden Spielen. Also in Mainz und dann zu Hause gegen Hoffenheim. Ja, wir haben dieser Tage auf die Auswärtsfahrerbilanz geschaut. Der VfB wird durchschnittlich von 4.500, 4.600 Fans begleitet. Ja, ist da im Bundesliga-Ranking auf einem Platz. Da wäre er gern auch im wirklichen, in der wirklichen Tabelle, nämlich auf 6 oder 7. Ja, es gibt nicht viele Mannschaften in Deutschland, die von so einem Support zehren können und Der Heimsupport, auch da ist natürlich super, weil du permanent eigentlich ausverkauft bist, über 40, 44.000 im Schnitt, der wäre natürlich noch viel höher, wäre diese Baustelle gerade nicht da. Aber langer Rede, kurzer Sinn, ihr alle müsst jetzt euren Teil dazu beitragen, dass der VfB wieder so einen magischen Tag im Mai feiern kann, wie es eben letztes Jahr schon getan hat. Und dann geht die ganze Sache gut aus für uns alle. Wir treffen uns nächstes Jahr hier wieder an bekannter Podcast-Stelle und quatschen drüber, dass der VfB in der ersten Liga wieder mal Chancen, Möglichkeiten oder sonst was hat. Ja, aber ohne euch Fans geht's nicht.
Und dass man in Mainz auch einen stabilen Support hinlegen kann, das haben die Schalke auch vor 2 Wochen gezeigt. Da war fast die eine Tribüne hinterm Tor komplett blau. Es werden sehr, sehr viele VfB-Fans vor Ort sein. Das wissen wir jetzt schon am Sonntagnachmittag, die auch nicht nur im Gästebereich sind, sondern auch schon darüber
hinaus. Hoffenheim ist auch schon ausverkauft. Also
ja. Auf die Fans ist wirklich Verlass. Jetzt nur noch nicht unbedingt zwingend immer gleich ein Pfeifkonzert, wenn ein taktischer Rückpass zum Torwart kommt und dann ist alles gut, dann bin ich auch sehr happy damit. Aber wir sind guter Dinge, höre ich raus, Philipp. Und was anderes bleibt einfach auch nicht übrig. Und das Wichtigste ist und bleibt einfach, ich sage es gerne nochmal, Ruhe bewahren.
Genau. Und immer an das Gute glauben, Leute. Nur so funktioniert's. Gut.
Was will ich sagen? Gibt es von dir noch was, Philipp? Ich habe gehört.
Ich verabschiede mich jetzt in den wohlverdienten Urlaub. Ich mache es genauso wie letztes Jahr auch. Ich gehe einfach. Ja.
Du bist echt einer. Das ist Wahnsinn.
Ja gut, ich meine, wenn es wieder so kommt wie letztes Jahr, dann werden sie mich jetzt ab sofort immer ab dem 32. in Urlaub schicken. Ich bin dann, letztes Jahr war ich in irgendeinem italienischen Bergdorf. Dieses Jahr wird es wahrscheinlich auf Istrien, glaube ich, rauslaufen.
Ich habe gehört, du gehst auf Trüffelsuche.
Genau, richtig. Ich gehe auf Trüffelsuche in Istrien und ich denke, ich werde schon irgendwo einen Stream einfangen, um das Ganze dann mit anschauen zu können. Nichtsdestotrotz, für euch bleibt mir dann noch der Hinweis auf unsere üblichen Kanäle, Produkte. Ihr wisst, wir haben einen wöchentlichen Newsletter. Abonniert den, falls ihr es nicht schon habt. Wir haben natürlich Facebook, Instagram, Twitter, überall dort mit unterschiedlichen Ansätzen, unterschiedlichen Contents auch unterwegs. Und wir haben heute was für euch in eurem Podcatcher, das es nicht so oft gibt, nämlich 2 Folgen an einem Tag. Ja? Ihr habt diese Folge, die ihr jetzt gerade hört. Und wenn ihr einen Slot zurück swiped, dann seht ihr die 2. Folge mit Ari Hahn, die wir aufgenommen haben rund um die UEFA Cup Endspiele 89. Die waren am 3. und am 17. Mai. Heute kommen wir ausnahmsweise mal am Mittwoch, am 17. Und heute Morgen erschien schon eben diese 2. Folge mit Ari Hahn. Ihr habt also jetzt knapp 2,5 Stunden geballte Podcast-Ladung in eurem Podcatcher und ich wünsche euch viel Spaß damit.
Und ein langes Wochenende auch noch. Also was will man mehr? Und es ist auch noch viel hin bis zum Spiel in Mainz. Wir wünschen euch viel Spaß damit, hoffen euch hat die Folge hier gefallen und auch mit Ari Hahn, wenn dem nicht so ist, dann wie immer gerne konstruktives Feedback an info@meinvfb.de. Und Philipp, ich wünsche dir was, pass auf dich auf. Ich drücke dir gute Daumen, dass du WLAN hast und einen Stream schauen kannst, aber da mache ich mir ehrlich gesagt keine Sorgen. Bring mir Trüffel mit und vielleicht ein Ojusko und wir hören uns in der nächsten Woche.
Eide, Edemo.
Podcast-Start. Der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.